Als wir in Polen waren, in der Fußgängerzone von Lodz, mit Liedern, Pantomime und Verteilschriften das Evangelium weitergaben, kam es mir vor, wie wenn ich hier in Zürich am Stauffacher stehen würde. Das hat mich ein bisschen überrascht. Der einzige Unterschied ist, dass man in Polen mit Lautsprechern arbeiten darf. Also wir konnten einen Lautsprecher mitnehmen, über den konnte man sprechen, singen. Das einzige Problem ist, dass die Lautsprecher der Gemeinde in Polen viel schlechter sind als unsere Lautsprecher. Aber wir haben die besseren Lautsprecher, dürfen sie nicht verwenden. Die haben die schlechteren und dürfen sie verwenden. Das ist manchmal komisch in unserer Welt. Hä? Jedenfalls dachte ich, das ist ja wie bei uns. Die Menschen interessieren sich auch hier nicht für das, was wir ihnen weitergeben wollen. Ist es dann überhaupt sinnvoll zu gehen? Sollen wir nochmals gehen? Sollen wir das nochmals machen, die Pantomime nochmals, nochmals singen, nochmals Traktate verteilen? Wir sagen, wir waren auf einem Missionseinsatz, aber ich weiß von keinem Menschen, der sich jetzt durch unsere Anstrengungen bekehrt hätte. Wir hoffen vielleicht, eben dieser Mann, den ich erzählt habe, oder wie auch immer. Nochmals, lohnt sich eigentlich dieser ganze Aufwand? Sollen wir uns weiterhin darum bemühen, den Menschen das Evangelium zu bringen, wenn sie sich gar nicht interessieren dafür? Diese Gedanken lenkten mich auf eine Begebenheit im Leben von Jesus. Eigentlich wollte ich schon im Team in Polen dort eine Andacht zu diesem Abschnitt machen, aber das Programm hat es dann nicht erlaubt und jetzt hole ich das nach. Aber nicht, dass ihr denkt, das sei jetzt nur für die, die in Polen waren. Ich denke, das ist auch interessant für uns alle, denn die Frage muss uns ja alle irgendwo auch immer wieder beschäftigen. Bringt denn das wirklich etwas, was wir tun, auch gerade beim Thema Evangelisation? Ich lese diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 11 bis 19, den wir ein bisschen genauer betrachten. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen. Und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück und als er sah, dass er geheilt war, er pries Gott und mit lauter Stimme warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Zuerst eine Quizfrage. Wo wohnte Jesus? Wo war der Wohnsitz von Jesus? Weiß das jemand? Ich habe jetzt leider keinen Preis dabei. Ich habe noch überlegt, ob ich so einen Preis mitnehme. Nazareth? Wer ist für Nazareth? Also wo wohnte er während seiner Wirkungszeit? Wenn man überhaupt von Wohnsitz sprechen kann? Kapernaum. Genau, deshalb habe ich euch mal den Plan abgebildet. Er war also quasi am See Genezareth in Kapernaum beheimatet. Hier, das war quasi sein, wenn es heißt, er ging quasi in sein Haus und nach Hause, dann war das in Kapernaum. Und Jesus lebte ja vorwiegend während seiner Wirkungszeit in diesem Land Galiläa um den See Genezareth herum. Wollte Jesus nach Jerusalem, dann musste er das Samarien durchqueren, um nach Jerusalem zu kommen. Er musste das Gebiet irgendwie berühren. Doch Samarien wurde von den Juden eigentlich geächtet. Nicht eigentlich das Land, sondern vielmehr die Samaritaner. Von daher ist auch die Frau am Brunnen, von der Jesus sie bittet, ihm Wasser zu geben, dermaßen erstaunt, dass ein Jude sie fragt. Sie sagt, Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Also es war so klar, die Verhältnisse waren dermaßen klar, dass wenn Jesus als Jude eine Samariterin etwas bat, sie komplett erstaunt ist, dass es überhaupt möglich ist. Die Samariter waren eben keine Juden. Sie lebten zwar im Land, das eigentlich den Juden gehörte. Und das kam so. 722 vor Christus hat der assyrische König dieses Nordreich, wir haben jetzt zwei Reiche, Süd- und Nordreich Israels, hat dieses Nordreich deportiert. Das heißt, er hat das Nordreich besiegt, Samaria war dort die Hauptstadt und hat die Menschen, alle Juden, in andere Städte deportiert. Man hat die quasi, alle Juden mussten auswandern und nun wollte der König nicht, dass das Land verödet oder auch nicht, dass das wieder besiedelt wird von Juden und so hat er andere Völker in dieses Land gebracht. Und so lesen wir dann in dem Königbuch, übrigens das Kapitel 17, hier könnt ihr alles nachlesen, da ist alles genau beschrieben, wie das Volk der Samaritaner entstanden ist. Anstelle der weggeführten Israeliten siedelte der König von Assyrien Fremde in Samarien an. Er las Leute aus den Städten Babylon, Kuta, Ava, Hamat und Sepharvaim kommen, die nahmen das Land in Besitz und wohnten in seinen Städten. So wurde also die Juden rausgebracht, Leute aus anderen Völkern rein und die haben ihre Religion, ihre Götter mitgenommen. Und kaum waren sie in dem Land, gab es eine Plage. Und dann haben sie das so interpretiert, dass das vermutlich eine Strafe des Gottes Israels ist. Und dann haben sie Priester geholt, die die jüdische Lehre kannten und die Priester hatten nun diese Menschen aus den verschiedenen Ländern mit den verschiedenen Religionen unterwiesen in der Verehrung des Gottes Israels. Und dann begannen sie nebst dem, dass sie ihre Götter verehrten, auch noch den Gott Israels zu verehren. Und das steht dann so geschrieben, so dienten sie gleichzeitig, und wenn es hier steht dienten, so meint das nicht, dass sie im Sinn von dass man gottesdienstliches Handeln, also sie praktizierten den Kult auch der Juden, also sie dienten, sie feierten praktisch Gottesdienste gleichzeitig dem Gott Israels und ihren eigenen Göttern, denn sie hielten an den Bräuchen fest, die sie aus ihren Heimatländern mitgebracht hatten. So waren die Samariter ihrer Herkunft nach eben keine Juden, das ist mal ein Grund. Und sie verehrten normalerweise andere Götter, nicht den Gott Israels. Aber sie waren unterrichtet in dem Gesetz des Moses. Sie wussten auch, dass die Juden den Messias erwarten. Jesus musste also durch dieses Gebiet reisen und die Begegnungen mit den aussätzigen Männern fand im Grenzgebiet von Samaria und Galiläa statt. Deshalb war vermutlich ja auch ein Samariter dabei. Aussatz war eine schlimme Krankheit in jener Zeit, die nicht nur körperlich massive Folgen hatte, sondern vor allem sozial. Man war quasi wie ausgestoßen als Aussätziger. Aussätzig hieß gleichzeitig ausgestoßen zu sein. Wenn ich jetzt Aussatz hätte, ich könnte nicht mehr hierher in den Gottesdienst kommen, ich könnte nicht mehr in meiner Familie leben. So war das geregelt. Alle, die vom Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen, ihre Haare frei hängen lassen, Männer müssen den Bart verhüllen, sie müssen andere, die in ihre Nähe kommen, mit dem Ruf unrein, unrein warnen. Stellt euch mal vor. Solange der Zustand anhält, bleiben sie unrein, sie müssen abgesondert leben und sich außerhalb des Lagers aufhalten. Das war wirklich eine schlimme Krankheit. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Männer laut schrien, was das Zeug hielt, dass sie wussten, dass Jesus da ist. Sie schrien laut, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Und nun geschieht etwas ganz Typisches für Jesus. Jesus nimmt sich Zeit für diese armen Menschen. Er geht nicht einfach weit und sagt, nein, das interessiert mich nicht, das sind Aussätzige. Nein, er nimmt sich Zeit. Jesus wird bewegt durch diese Not. Das ist etwas, was wir hören immer von den Menschen den Vorwurf, warum lässt Gott das zu und warum lässt Gott das zu und warum lässt Gott das zu? Wie wenn Gott jetzt einfach alles Schlimme machen würde. Aber die wenigen reden davon, wie Gott sein Herz bewegen lässt, wenn Menschen zu ihm schreien und ihn nicht anklagen. Das sehen wir hier wieder so deutlich. Und Jesus geht auf diese Männer zu, er schaut sie an und gibt ihnen eine ganz einfache Anweisung. Geht und zeigt euch den Priestern. Das hat schon Mose, also in den ersten 5 Büchern Mose, also speziell im 3. Buch Mose, ist das geregelt, dass wenn jemand denkt, er hätte keinen Aussatz mehr, dann muss er zum Priester gehen und der Priester muss das anschauen und der Priester muss praktisch wie das legitimieren und sagen, okay, der ist jetzt wieder gesund, der kann wieder zurück in die Gesellschaft. Und das sollen sie nun machen. Und tatsächlich, diese Männer machen sich auf den Weg zu den Priestern und wohlbemerkt, sie machen sich auf den Weg und haben immer noch Aussatz. Sie haben nicht gesagt, hey Jesus, warte mal, ich glaube, du hast jetzt einen Schritt zu schnell gemacht. Wir wissen schon, dass wir zu den Priestern müssen, wenn wir keinen Aussatz haben. Aber wir haben jetzt ja noch. Du hast einen Denkfehler gemacht. Nein, sie gehen. Sie gehen trotzdem. Sie vertrauen so auf das, was Jesus sagt, dass sie seine Anweisungen einfach befolgen. Und auf dem Weg geschieht dieses unglaubliche Wunder. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ich glaube, das kann keiner von uns sich hier drin wirklich vorstellen, was das für diese Menschen bedeutet haben muss. Wenn man dermaßen von der Gesellschaft ausgestoßen leben muss, dermaßen krank ist, herumlaufen und immer wenn jemand kommt, der gesund ist, unrein, unrein rufen. Und jetzt plötzlich sind sie ganz gesund. Können wieder ein Leben führen wie alle anderen. Die müssen unglaublich Freude gehabt haben. Und diese Männer hatten einfach nur das getan, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie erlebten ein großes Wunder. Diese Aussätzigen können für uns ein gutes Vorbild sein, ein gutes Beispiel. Wir sollten diese Männer uns zum Vorbild nehmen. Sie taten einfach, was Gott, was Jesus ihnen sagte. Wir könnten uns zum Vorbild nehmen, dass wir das einfach tun, was Gott uns aufs Herz legt. Ob wir im Moment alles durchschauen können, ob wir den Erfolg schon sehen oder nicht. Jedenfalls würden wir so bestimmt Wunder erleben. Diese 10 Männer wurden geheilt. Und wir können davon ausgehen, dass sie zu den Priestern gelaufen sind und sich die Heilung bestätigen ließen. Damit haben auch die Priester mitbekommen, dass Jesus in der Lage ist, Menschen zu heilen. Hätten auch die dann langsam begreifen können, dass sie es mit dem Messias zu tun haben. Und dann könnte man annehmen, nachdem sie bei den Priestern waren, dass sich diese Männer noch für den interessieren, der sie geheilt hat. Dass sie nochmals zu ihm zurückgehen und sagen, Dankeschön, wir sind wirklich gesund geworden. Aber das war nicht so. Nur einer von diesen 10 Männern kam zurück. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Ja und, was war das für einer? Dieser Mann war ein Samariter. Einer dieser Unreinen. Erstaunlich, dass doch oft Menschen zu Gott kommen und Gott ernst nehmen, von denen wir es auch nie erwarten würden. Es war ein Samariter. Ein Unreiner, ein Ausgestoßener, der war nicht nur ausgestoßen durch den Aussatz, sondern er war auch ausgestoßen durch das, dass er Samaritaner war. Aber er kam zurück. Und Jesus war darüber sichtlich enttäuscht. Nicht darüber, dass dieser Mann ein Samariter war, da war Jesus nicht enttäuscht. Sondern er war darüber enttäuscht, dass die anderen 9 Männer es nicht für nötig hielten, zurückzukommen. Und die anderen 9 Männer waren mit größter Wahrscheinlichkeit jüdischer Abstammung. Jesus sagt, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die 9? Sag mal, wo sind die? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Niemand kam auf diese Idee von den anderen neun. Keiner von den neun Geheilten hatte den Weg zurückgefunden. Weshalb nicht? Vermutlich sahen diese neun Männer in Jesus lediglich einen Wundertäter. Wobei, sie hätten auch bei einem Wundertäter noch bedanken können. Der Samariter hingegen sah in Jesus nicht den Wundertäter. Dem Samariter war klar geworden, dass Jesus Gott sein muss. Dass in diesem Menschen Gott begegnet ist. Und Jesus bestätigt das, wenn er nämlich sagt, ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Und Gott die Ehre zu geben. Der kam also zurück, um Gott die Ehre zu geben. Dieser Samariter erkannte, dass Jesus Gott ist. Einer, von dem man es gar nicht erwarten würde. Und Jesus musste erneut diese schmerzliche Erfahrung machen, die ihn durch das ganze, sein ganzes irdisches Leben begleitete. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Es war ein Ausländer, der etwas wissen wollte, aber sein Volk nicht. Jesus litt unter dieser Tatsache, diesem Verhalten der Juden. Matthäus berichtet, Jesus ging mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hat. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Sie haben die Wunder entgegengenommen, wie das selbstverständlich wäre, und sie sind nicht zu Gott zurückgekehrt. Was eigentlich normal wäre. Dieser Samariter hat es getan. Verhalten wir uns manchmal nicht so, wie diese neun Männer? Wir erbitten von Gott Dinge, und wenn sie eintreffen, vergessen wir, ihm zu danken und ihm dafür die Ehre zu geben. Steht unser Jammern und unser Bitten vor Gott in einem gesunden Verhältnis zum Dank und zum Lob und zur Ehre? Sind wir dankbar für unsere Erlösung? Dankbar, dass wir Gottes Kinder sein dürfen? Oder wollen wir einfach, dass Jesus dafür zuständig ist, dass es uns im Leben gut geht und dass Wunder über Wunder geschieht? Oder sind wir einfach dankbar, dass wir ihn kennen dürfen? Dieser Samariter steht als hervorragendes Beispiel vor uns. Er war nicht nur stolz, er war nicht zu stolz, um umzukehren und Jesus zu danken und somit Gott die Ehre zu geben. Nun sagt Jesus zu ihm Folgendes: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus hat ihn doch bereits geheilt. Was sagt denn da Jesus? Dein Glaube hat dich gerettet. Es geht hier eben nicht um die körperliche Heilung, sondern es geht um die Rettung für Zeit und Ewigkeit. Dein Glaube hat dich gerettet für Zeit und Ewigkeit. Der Samariter hat verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er hat ihm als Sohn Gottes die Ehre erwiesen. Es geht nicht um den Glauben, dass Jesus heilen kann. Das glaubten auch die neun anderen, erst recht nachdem sie geheilt waren. Das war ja gar keine Frage mehr. Nein, es war der Glaube an den Sohn Gottes. Und so sagte auch Jesus, der Heilige Geist wird den Menschen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Die gesund wurden und nicht zurückkamen und Gott nicht die Ehre erwiesen, blieben Sünder, weil sie nicht an Jesus glaubten. Der Samariter glaubte an Jesus und Jesus rettete ihn. Jetzt kann sich dieser Samariter auf den Himmel freuen. Diese Rettung ist weit mehr wert als die Heilung, denn eine Heilung ist vergänglich. Die Neun, die wurden alle wieder mal krank und sind gestorben. Eine Rettung, so wie das der Samariter erfahren hat, ist unvergänglich. Hat Bedeutung bis in alle Ewigkeit. Das Ergebnis, das Jesus mit dieser Heilung erzielte, also gewissermaßen der Erfolg, war nicht sehr groß.
10 Aussätzige wurden geheilt und einer wurde gerettet. Und was denkt ihr, was für Jesus wichtig war? Die Heilung oder die Rettung? Für die Rettung ist Jesus in die Welt gekommen, nicht für die Heilung. Die Heilung zeigt nur, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Aber er ist gekommen, damit Menschen gerettet werden. Und jetzt hat er 10 geheilt und einer wurde nur gerettet. Vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, warum ich in Lodz an diese Geschichte gedacht habe. Ja, ich habe gedacht, Jesus hat viel mehr unternommen, um Menschen zu retten und ihnen deutlich zu machen, wer er ist und was er für ihr Leben bedeuten kann. Und der Erfolg war verhältnismäßig klein. Trotzdem hat Jesus nicht aufgehört. Und es ist ebenso, wie Jesus das in der Bergpredigt sagt, und dem können wir nicht ausweichen. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Das wird uns immer begleiten. Sind wir bereit, in Zürich den Auftrag weiter zu erfüllen, den uns Jesus gegeben hat? Sind wir bereit, aktiv Zeugen von Jesus zu sein, Zeit und Geld dafür zu investieren? Oder resignieren wir innerlich, sagen wir, ja, es bringt eh nichts. Jetzt habe ich den schon 2-mal zum Vertikal eingeladen und ich habe schon 10 zum Vertikal eingeladen. Keiner ist gekommen, ich lade nicht mehr ein. Und das Samstagsseminar vergessen wir auch gleich, da sagt sowieso jeder, er kommt nicht. Haben wir resigniert? Oder was sollen wir zum Staufwacher, wo alle immer vorbeilaufen? Gut, wir haben 12 Bibeln verkauft letztes Mal. Und viele Schriften verteilt, schon Jahre. Aber wir können nicht sagen, was hat das gebracht. Aber wir tun einfach das, was unser Auftrag ist. Sind wir bereit dazu? Oder resignieren wir? Sagen, was soll das alles? Wollen wir uns investieren für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Und wenn nur von 10 einer gerettet wird, oder von 100 einer, egal, wenn einer gerettet wird oder eine Frau gerettet wird, lohnt sich alles, wenn wir die Ewigkeit vor Augen haben. Kein großer Erfolg, aber es kommt nicht auf die Größe an, sondern es kommt darauf an, dass wir das tun, zu dem Jesus uns beauftragt hat. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, es muss dich unglaublich geschmerzt haben, die Zeit, in der du in dieser Welt warst, wo du sehen musstest, wie Menschen, die dir begegneten, die du sogar geheilt hast, überhaupt nicht nach dir fragten, nicht zurückkamen, sich nicht bedankten, nicht verstanden, dass du der Sohn Gottes bist. Das muss dir unglaublich wehgetan haben. Und du hast nicht aufgegeben. Du hast weitergemacht, weiter verkündigt, weiter geheilt. Selbst wenn die Menschen das, wozu du gekommen bist, nicht angenommen haben. Und wir wissen, dass das heute nicht viel anders ist. Und wir kennen auch uns selbst, wie schnell wir resignieren, wie schnell wir äußerlich sagen, ja, ja, Evangelisation, Mission ist ganz wichtig. Dabei sind wir in unserem Herzen resigniert, weil wir schon so viel erlebt haben, dass Menschen das überhaupt nicht interessiert, dass sie überhaupt nicht fragen, dass sie unsere Einladung ablehnen, dass sie nach Gesprächen, dass sich nichts ändert. Herr, wir brauchen deine Hilfe, damit wir nicht nachgeben und deinen Auftrag erfüllen in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde.